Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, wenn man sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland in den letzten Jahren anguckt, dann war das entweder ja so knapp über null oder sogar darunter, also eher ein Rückgang unserer Wirtschaft. Auch in den kommenden Jahren soll es eher ja niedriges Wachstum geben, heißt es. Du hast mit jemandem gesprochen, der sich unsere Wirtschaft in Deutschland sehr genau angeguckt hat, den aktuellen Zustand, und uns sagen kann, ja, wo die Reise denn möglicherweise hingehen kann, hingehen soll. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau?
Ja, ich habe mit Thorsten Alsleben gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, also eine Denkfabrik aus Berlin. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie es zurzeit um die Wirtschaft steht. Und da steht es nicht gut um die Wirtschaft.
Was genau kritisiert er denn an dem aktuellen Zustand?
Also er sagt, es müssen Reformen her, also in vielen Bereichen, sei es die Rente, sei es Sozialsysteme, sei es Steuerbelastung. Und er sagt, man muss vielleicht mit einer Sache anfangen, die gar nicht wehtut, also die auch kein Geld kostet. Das ist das Thema Bürokratieabbau, also dass man die Wirtschaft massiv entlastet von bürokratischen Hürden, um halt nochmal Platz zu schaffen für das Eigentliche, nämlich Wirtschaftswachstum zu schaffen.
Die Analyse von Thorsten Alsleben, wie es um unsere Wirtschaft steht und welche Lösungen er hat, um das Ganze wieder voranzubringen, das hört er jetzt im Gespräch Michael mit Thorsten Alsleben über die Wirtschaft in Deutschland.
Jeden Tag gibt es Horrormeldungen aus der Wirtschaft. Über 250.000 Stellen sind in der Industrie schon weggefallen seit 2019. Das ist eine Studie von EY, von einer Beratungsgesellschaft. Heute bei uns zu Gast Thorsten Alsleben, er ist Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Lieber Thorsten, wie steht's um die Wirtschaft in Deutschland?
Schlecht, und zwar so schlecht wie noch nie. Wir haben eine lang anhaltende Rezessions- und Stagnationsphase über 3 Jahre, die vor allem, wie du richtig gesagt hast, die Industrie trifft. Ja, es gibt Beschäftigungsaufbau schon auch in einigen Branchen, aber leider in unproduktiven Branchen, in Gesundheit und Pflege, in der Verwaltung. Aber da, wo das Herz der Wirtschaft schlägt in der Industrie, ist desaströser Jobabbau, und der geht auch noch weiter. Wir haben im Moment ungefähr 10.000 Stellen, die pro Monat abgebaut werden. Aber wir haben zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie, also Automobil, Automobilzulieferer und so weiter, immer noch Überkapazitäten. Da geht das Wirtschaftswachstum oder die Wirtschaftsleistung, die Umsätze gehen rapide nach unten. Und die Beschäftigungszahl auch, aber es sind immer noch zu viel Beschäftigte. Das heißt, da wird auch noch weiter Stellenabbau kommen. Das wird mit weit über 100.000 Stellen im nächsten Jahr. Das wird desaströs.
Was sind die Gründe dafür? Also warum gehen so viele Jobs verloren? Warum geht es der Wirtschaft in Deutschland so schlecht?
Ja, das ist eine Mischung, aber der Großteil hängt von falschen Rahmenbedingungen ab. Und zwar falschen Rahmenbedingungen, die Politik gesetzt hat und nicht bereit ist zu ändern. Das fängt an bei der Bürokratie. Die Bürokratielasten haben sich in den letzten Jahren dramatisch erhöht, verdreifacht. Das ist auch inzwischen bei allen Umfragen das Hauptstandortrisiko oder der Hauptstandortnachteil, warum man nicht mehr investieren will wegen der Bürokratie. Aber dazu kommt eine hohe Steuer- und Abgabenlast. Gerade Sozialabgaben steigen auch. Hohe Energiepreise im internationalen Wettbewerb. Immer noch schlecht, und da nützt auch nichts ein Industriestrompreis für ein paar tausend Unternehmen, die besonders energieintensiv sind, sondern die Wirtschaft in der Breite ist ja davon betroffen. Also Steuern, Sozialabgaben, Energie, Bürokratie, das ist es im Wesentlichen, und an allen Stellschrauben müsste man drehen, damit hier eine Aufbruchsstimmung entsteht und Unternehmen wieder sagen, okay, es lohnt sich in Deutschland zu investieren.
Ja, wenn man jetzt in die Medien reinschaut, dann sieht man, wir haben Arbeitslosen, die sind ja relativ konstant, die Arbeitslosenquote. Also der Arbeitsmarkt ist dann noch aufnahmefähig. Und da könnte man ja sagen, ja, das ist ja jetzt gar nicht so schlimm, dass es der Wirtschaft so schlecht geht, weil die Leute sind nicht arbeitslos. Was ist denn eigentlich das Schlimme daran, wenn in der Industrie Jobs verloren gehen? Du hast ja gesagt, im Gesundheitswesen werden die Jobs aufgebaut. Also was bedeutet das für die Menschen konkret?
Also erstmal natürlich, die Industrie selbst ist viel produktiver. Ja, also wenn die erzeugt halt Wirtschaftsleistung. In dem anderen Bereich werden ja nur staatliche Ausgaben quasi verbraten. Das ist auch notwendig, aber es bringt halt für die Wirtschaft nicht viel. Und dann muss man sehen, die Industriejobs sind viel besser bezahlt. Wenn ein Industriejob wegfällt und da ist ein Facharbeiter mit 80.000 Euro dabei und stattdessen kommt ein Verwaltungsangestellter oder eine Pflegekraft für 40.000 Euro, dann reduzieren sich ja deutlich die Sozialabgaben und auch die Steuereinnahmen für den Staat, sodass sich da wirklich die Substanz verändert.
Ja, also Industriejobs sind wichtig für unsere Volkswirtschaft, weil da auch viel Geld verdient wird, um es einfach mal einfach zu erklären. Ja. Und was sind denn jetzt so die Branchen, die hier richtig leiden in Deutschland? Also wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, Automobil, aber wem geht es denn zurzeit richtig schlecht und wer stöhnt denn so richtig?
Ja, es ist schon vor allem Automobil, also Metall- und Elektroverarbeitung, aber auch im Baugewerbe. Trotz des großen schuldenfinanzierten Investitionsboosters kommt das immer noch nicht so richtig in Gang. Ja, und das ganze verarbeitende Gewerbe, denen geht es schlecht. Und es geht jetzt aber auch zum Beispiel in so Dienstleistungen wie Hotel und Gastronomie. Da geht es auch schlecht. Und wenn man sich das Mittelstandsbarometer ansieht von der DATEV, die DATEV ist ja der Dienstleister für die ganzen Steuerberater und Lohnbuchhaltung. Das heißt, die haben alle Daten 1:1, viel schneller als das Statistische Bundesamt, von 90% der Unternehmen in Deutschland. Und das geht seit Jahren zurück. Die sehen die Insolvenzen, bevor sie in der Statistik ankommen, weil sie genau die Umsatzzahlen sehen. Und die sehen auch, wo Mitarbeiter freigestellt werden. Und da gibt es fast keine Hoffnungszeichen.
Ja, das klingt ja wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Also für das Land ist das natürlich auch ein Riesenproblem, wenn die Wirtschaft nicht läuft. Also dann gibt es ja auch eine gewisse Unzufriedenheit. Das sieht man jetzt ja auch in den Umfragen, dass populistische Kräfte da entsprechend hohe Werte bekommen. Und du hast ja viel Kontakt zu Unternehmerinnen, zu Unternehmern. Was sagen die denn, müsste jetzt passieren, dass das nochmal besser wird? Weil wir sind ja auch so hoffnungsvoll und wollen, dass das Ganze nochmal dreht. Und was sagen denn die, die betroffen sind? Was müsste die Politik jetzt tun, dass das nochmal dreht?
Also man sagt ja mal, die Hälfte der Wirtschaft ist Psychologie. Und das stimmt auch. Es gab nach der Wahl eine leichte Aufbruchsstimmung. Ja, dann gab es auch ein etwas freundlicheres Investitionsklima, weil man den Eindruck hatte, ah, die Politik hat das jetzt verstanden. Es gibt neue Leute in der Regierung. Da gibt es Frau Reicher aus der Wirtschaft. Damals war Herr Weimer aus der Wirtschaft noch sehr angesehen. Also es gab so eine Phase bis zum Sommer, wo man dachte, jetzt geht's los. Passierte aber nicht. Dann gab es diesen Streit bei Brosius Gersdorf. Der hat überlagert das erste wirtschaftsfreundliche Gesetz mit den Abschreibungen und mit der Unternehmenssteuer. Mhm. Und seitdem ist, wie sagt man so schön, Stillstand der Rechtspflege. Es kommt ja nichts. Ja, die einzige Reform, die jetzt auf den Weg gebracht wurde, war das Bürgergeld. Bürgergeldreform, auch wichtig als Symbol, dass sich Leistung wieder mehr lohnt und man nicht sozusagen in so eine Art Grundeinkommen rutscht. Nur die ist immer noch nicht im Gesetzblatt. Sie ist immer noch umstritten. Mhm. Und das alleine reicht nicht. Und der groß angekündigte Bürokratieabbau, wir haben einen eigenen Minister dafür, da kommt auch noch zu wenig. Also es muss halt irgendwann für die Unternehmen auch spürbar sein und nicht bei irgendwelchen Papieren bleiben. Und das ist vielleicht auch noch wichtig. Es funktioniert auch nichts, wenn hier mal ein Gesetz ist und da mal ein Gesetz und dann kommt wieder ein Gesetz, was etwas belastet, sondern es muss der Geist versprüht werden in der Regierung. Wir haben verstanden und wir machen jetzt alles anders als bisher. Jetzt geht es um Wirtschaft zuerst, Economy first, Growth first. Also wir müssen wachsen und dann kommen die wieder mit irgendeinem so Tariftreuegesetz oder Entgelttransparenz. Das bringt alles nichts der Wirtschaft, sondern schadet noch mehr. Da merkt man, die haben es noch nicht verstanden.
Ja, der Bundeskanzler hat ja den Herbst der Reformen angekündigt und wenn wir jetzt mal auf die Uhr schauen oder auf den Kalender, dann ist der Herbst ja bald vorbei und ihr als INSM sagt ja, wenn der Herbst der Reformen nicht kommt, dann kommt der Winter der Entlassungen. Also wie sieht es jetzt aus? Ist es schon 11:55 oder ist es kurz vor 12 noch? Also
nee, also bei der Wirtschaft ist es 11:55 und bei dem Reformherbst ist es auch 11:55. Wir sind jetzt schon im Winter, die Entlassungen gehen weiter, die Reformen sind nicht da. Wochenlange Diskussion über eine Rentenreform, die aber in die völlig falsche Richtung geht. Und die haben den Schuss noch nicht gehört und ich verstehe nicht, warum. Du hast es gesagt, die Arbeitslosenzahlen. Ne? Früher war es leichter, bei Schröder 5 Millionen Arbeitslose, da war es so klar, dass da Handlungsdruck ist. Da musste sogar eine sozialdemokratisch geführte Regierung umsteuern. Jetzt ist es nicht ganz so stark, aber wir sind jetzt an der 3-Millionen-Schwelle. Ja, die Beschäftigung geht jetzt erstmals auch zurück. Ja, trotz Fachkräftebedarf an einigen Stellen geht es jetzt zurück. Und jetzt merken die Leute das schon. Ich glaube, man sieht es auch in den Umfragen, das Thema Wirtschaft rutscht jetzt nach oben. Zweiter Platz, auch kurz hinter Migration. Also ich glaube, dass da jetzt ein Umsteuern da ist. Aber wir müssen einfach sehen, wir haben ja die Union in der Regierung. Ich glaube, die hat das erkannt. Der Merz kann das, der versteht das. Aber die SPD verweigert einfach alles. Das muss man so sehen. Und das liegt auch an der Struktur der SPD. Es gibt fast keine Direktwahlkreisinhaber mehr, sondern alles Leute über Liste. Wer auch über die Liste reinkommt, ist abhängig von den Jusos, den Jungsozialisten in der SPD. Die sind super ideologisch und links. Und für den ist im Zweifel wichtiger, was denken die Jusos über ihn, damit er aufgestellt wird, als was denkt irgendjemand im Wahlkreis. Die haben gar keine Wahlkreise. Da gibt es keinen Unternehmer, der zu seinem SPD-Abgeordneten geht und sagt, sag mal, was ist da los? Und nimmt seinen Betriebsrat mit, der ihm auch erklärt, was los ist. Das gibt es nicht mehr und deswegen sind die abgehoben.
Ja, also schwierig. In der Politik ist es vielleicht angekommen, es wird nicht verstanden oder vielleicht wird es von der CDU verstanden, von der SPD nicht. Also schwierig zu sagen, das können wir ja so direkt nicht beurteilen. Aber es gibt ja einen Koalitionsvertrag und da gibt es ja auch verschiedene Maßnahmen. Und das hat sich ja aus meiner Sicht auch vernünftig angehört, was da geplant war.
Einiges.
Ist das schon umgesetzt oder steckt da vieles noch in der Pipeline fest und woran hängt es, dass es noch nicht umgesetzt ist?
Ja, also es gibt ein paar gute Sachen für die Wirtschaft. Das eine, wie gesagt, mit den Abschreibungen und der Unternehmenssteuerreform ist drin, kommt natürlich viel zu spät. Wenn 2028 um 1 Prozentpunkt gesenkt wird und dann jedes Jahr nochmal 1 Prozentpunkt, warum macht man das nicht schneller? Warum gibt man weiterhin Geld für Dinge aus, die überflüssig sind? NGO-Förderung. Ich würde sogar für die Wirtschaft ein paar Förderprogramme streichen. Wir brauchen nicht Subventionen, wir brauchen gute Rahmenbedingungen. Die Wirtschaft weiß schon selber, wie sie das Geld investiert. Lieber ein bisschen Geld übrig lassen durch niedrige Steuern, als Staat dann mit großzügigen Förderprogrammen irgendwelche Projekte fördern. Ja, ich würde auch sagen, in der Entwicklungszusammenarbeit könnten wir zu einem Pfad zurückkommen, den wir mal hatten. Da hatte mal Dirk Niebel als FDP-Entwicklungsminister gesagt, wir machen interessengeleitete Entwicklungszusammenarbeit. Wir helfen unseren Unternehmen in bestimmten Ländern, Asien, Afrika, Geschäfte zu machen. Das ist gut, aber nicht irgendwelche internationalen Organisationen fördern, wo man gar nicht weiß, wo das Geld landet. Wir haben ja gesehen, in Palästinensergebieten landet dann möglicherweise bei der Hamas. So, das heißt also, es gibt eine falsche Prioritätensetzung. Durch die Schulden war man nicht gezwungen zu sparen, aber man muss sparen, dann wird es manchmal sogar besser. Und dann müsste man jetzt die Bürokratieabbaudinge angehen, weil das kostet nichts, könnte man sofort machen. Gibt es immer noch erheblichen Widerstand? Ja, also jedes Ministerium will seine Regulierung irgendwie behalten. Und vielleicht muss es der Kanzler stärker zur Chefsache machen. Ja, also wir brauchen vielleicht nicht einen Autogipfel, sondern wir brauchen vielleicht alle 2 Monate einen Bürokratieabbaugipfel, wo auch genau geguckt wird, welches Ministerium hat denn was abgebaut. Und dann wird eben auch angeprangert, wenn das einer nicht macht.
Ja, also es gibt noch viel zu tun und so ein Koalitionsvertrag, also den können wir beide ja nicht mitbestimmen, also nicht direkt. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, da was direkt reinzuschreiben und wenn du die Möglichkeit hättest, da was direkt reinzuschreiben, was wäre denn das, was über das hinausgeht, was jetzt schon drinsteht?
Also ich würde zum Beispiel sagen, jedes neue Gesetz bekommt ein Verfallsdatum. Denn das Problem, und das sehen wir, haben wir bei der Rentendebatte gesehen, da geht es ja um irgendwelche Entscheidungen, die nach 32 sind. Wenn man jetzt ein Tariftreuegesetz nimmt, da geht es darum, die SPD will, dass der Bund nur noch Ausschreibungen macht für Unternehmen, die nachweisen können, dass sie tarifgebunden sind. So, da sind 3 Probleme mit. Das erste ist, das kann man nur für inländische Unternehmen definieren. Ein ausländisches Unternehmen aus dem EU-Ausland, für den darf diese Regelung nicht gelten. Das wäre europarechtswidrig. Das heißt, wir haben hier eine klare Inländerdiskriminierung. Das inländische Unternehmen muss es nachweisen, das ausländische nicht. Ist schon mal eine Ungleichbehandlung. Erstes Problem. Zweites Problem. Der große Teil des Mittelstands sind nicht tarifgebunden. Die zahlen nicht unbedingt schlechter, aber sie wollen sich nicht an einen komplizierten Tarifvertrag binden. Das heißt, die sind alle raus. Es bleiben am Ende ein paar wenige Großindustrien übrig. Und das Ganze ist auch noch wahnsinnig kompliziert, weil man im Einzelnen nachweisen muss, für welche Tätigkeit welcher Tarifvertrag gilt oder ob man den vielleicht indirekt anwendet. Extrem kompliziert. Das heißt, die es noch können und mitmachen, haben einen riesen bürokratischen Aufwand. Solche Dinge plant die SPD. Und dann würde ich sagen, eigentlich muss man es verhindern, aber wenn es nun mal im Koalitionsvertrag steht, dann müsste man sagen, wir machen Verfallsdatum, 5 Jahre. Wir gucken, hat das Gesetz dazu gebracht, dass die Tarifbindung erhöht wurde, dass die Leute dadurch mehr Lohn bekommen haben? Wird es nicht so sein, weil in allen Landesgesetzen, die es da schon gibt, hat es zu keiner einzigen Ausweitung der Tarifautonomie geführt. Also wird nach 5 Jahren das Gesetz dann einfach auslaufen, weil erkannt wurde, es macht keinen Sinn. Und das kann man mit ganz vielen Gesetzen machen. Viele Gesetze sind komplett sinnlos, aber niemand hat den Mut, sie abzuschaffen. Siehe Lieferkettengesetz.
Ja. Vielleicht nochmal Thema SPD. Ihr hattet ja auch mal eine Kampagne, die hat gesagt, wenn es vernünftige SPD-Spitzenpolitiker gibt, dann geht es Deutschland gut.
Ja.
Und siehst du jetzt irgendwie vernünftige SPD-Spitzenpolitiker oder bist du schon ein bisschen hoffnungslos in dieser Sache?
Also in der Regierung gibt es einmal eine Unternehmerin, die ist in der SPD, die Frau Huberts, die Wohnungsbauministerin.
Aus Trier.
Aus Trier. Die finde ich verhältnismäßig gut, weil die in viele Dinge mit so einem unternehmerischen Mindset rangeht. Und die ist auch sehr pragmatisch, was dieses Bauthema angeht. Bauturbo, da geht es ja auch darum, Bürokratie abzubauen, auch Bauen nicht mehr so teuer zu machen mit so einem Standardhaus. Also wenn man 3.000 Euro den Quadratmeter Baukosten hat, dann kann sich eine Familie das eben nicht mehr leisten. Also ich glaube, mit der kommt man da weiter. Der Lars Klingbeil, glaube ich, hat die intellektuelle Kapazität zu verstehen, was in diesem Land getan werden müsste. Er hat nur nicht die politische Kraft, das in seiner linken Fraktion durchzusetzen. Aber es gibt zum Beispiel auch einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, der für Wirtschaft zuständig ist, der Herr Zorn. Der kommt aus einer Unternehmensberatung. Ja, der weiß auch, dass das Rentensystem so nicht haltbar ist. Der würde sogar wahrscheinlich die Rente mit 63 abschaffen, wenn er könnte. Also es gibt vereinzelte Lichtblicke, aber die haben keine Mehrheit.
Ja, und wer macht da in der Union Hoffnung? Also gibt es da eine Gruppe, die dir Hoffnung macht, die du gut findest?
Ja, also der Rentenstreit, wenn er irgendwas Positives gebracht hat, dann hat er zumindest gezeigt, dass die Jungen in der Union eine neue Generation sind, die sich auch nicht so leicht was sagen lassen, die sehr, sehr fundiert argumentieren, also nicht platt und oberflächlich, sondern die haben sich sehr tief in die Themen eingegraben, sind sehr ruhig und sachlich, aber dabei trotzdem straight. Und das ist eine Generation, wo ich glaube, mit denen kann man richtig gut Politik machen.
Ja, lass uns zum Abschluss mal noch in die Zukunft blicken. Also der Herbst der Reform ist schon so ein bisschen vorbei. Also es wird schon so langsam Winter. Wenn jetzt keine Reformen kommen für die Wirtschaft, also wie sieht unser Land in 2 oder 3 Jahren dann aus?
Also wir werden dann nicht aus der Stagnation rauskommen und das Wirtschaftswachstum ist dann großenteils schuldengetrieben. Und je nachdem, wie das eingesetzt wird, dann noch nicht mal mit besonders nachhaltigem Erfolg. Also wenn das in die falschen Dinge geleitet wird vom Staat. Und ich glaube, wir werden dann eine weitere Abwanderung von Unternehmen und von Spitzenkräften bekommen. Also ein junger Mensch, der jetzt, weiß ich nicht, Ingenieurwissenschaften studiert, der wird dann schon sagen, Mensch, ich guck mal im Ausland, wo boomt's denn gerade? Wo gehe ich denn hin? Wo ist meine Expertise gefragt? Weil hier in Deutschland ist so eine bräsige, so eine Depri-Stimmung, da will ich nicht hin. Die Politik kommt nicht aus dem Quark, dann gehen die woanders hin und dann wird eben Wertschöpfung woanders geschafft. Übrigens, normalerweise ist so eine gesättigte Volkswirtschaft wie Deutschland, kriegt vielleicht 1% Wachstum mit viel Anstrengung, 1,5, so im Durchschnitt. Ja? Ja. Und das würde auch völlig ausreichen, damit wir alle immer etwas mehr haben, damit wir innovativ sein können und damit der Wohlstand wächst. Es gibt andere Volkswirtschaften, natürlich Schwellenländer, die können viel schneller wachsen, weil da noch nicht so viel Substanz ist. Aber auch USA kann schneller wachsen. Warum? Die holen sich Fachkräfte ins Land und die bringen Produktivität, die kurbeln das BIP an. Das schaffen wir in Deutschland nicht. Erstens, weil wir zu viele ins Land geholt haben, die keine Fachkräfte sind und die sozusagen hier alles verstopfen, den Wohnungsmarkt verstopfen, die Schulen verstopfen, die viel Geld kosten. Ja, also da hätten wir viel selektiver sein müssen und dafür viel offener für die, die gerne arbeiten wollen. Wenn sich natürlich in der Wirtschaft nichts tut, wenn es hier nicht boomt, wenn das Bildungsniveau sinkt, wieso sollte dann eine ausländische Fachkraft nach Deutschland kommen, um hier Geld zu verdienen? Dann gehen sie doch lieber in ein anderes Land.
Ja, lieber Thorsten, wir sind weiterhin hoffnungsvoll, hoffen, dass auch eure Kampagnen ziehen und die Politik entsprechend dann zu einer guten Entscheidung bringen. Vielen Dank, dass du da warst hier im Saarland und bis bald.
Bis bald, ja, gerne.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.